Ja. Funktioniert.
Hallo?
Ich glaube nicht, wa?
Deins nicht?
Ich glaube das nicht an.
Ne? Ich habe sowieso mehr zu sagen. Ja, willkommen zur konzeptionellen Einführung in Erlang. Zu Beginn möchte ich mal eine Frage stellen. Wer kennt denn schon mal Erlang? Wer hat das schon mal gehört, so grob? Fast alle so. Okay. Wer hat tatsächlich schon mal was damit programmiert? So zwei? Zwei Leute. So, machen wir ein bisschen weiter. Wer kennt denn Haskell? Okay, Lisp? Oh, das sind die besten Voraussetzungen. Wir werden nun anfangen. Es geht darum, erstmal ein bisschen was über die Sprache zu erzählen. Wo kam sie her? Was macht man überhaupt damit? Stärken, Schwächen? Und dann werden wir ein bisschen übergehen in die Praxis. Wir beide arbeiten nämlich auch beruflich mit Erlang. Und da werden wir ein paar Statistiken zeigen. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sprachen, wie zum Beispiel Python. Zum Schluss gibt es noch Kritik an Erlang selbst, was wir persönlich vielleicht verbesserungswürdig finden. Und danach werden wir Fragen beantworten. So, in dieser Dreiviertelstunde werden wir nicht die 2 Jahre vorwegnehmen, die alle Anwesenden investieren werden, wenn sie total von Erlang begeistert sein werden nach diesem Vortrag, sondern wir heben lediglich kurz hervor, worum es überhaupt geht, was man mit Erlang machen kann. Erlang, das ist eigentlich, ist das ein Modewort? Jeder möchte es wissen, keiner weiß genau, was es tut.
Ja, das haben wir vorhin gerade eingestellt. Das müsste schon stimmen, 60 Hertz.
Also, entwickelt wurde die Sprache von Ericsson, eigentlich als Plattform für Telekommunikation. Das heißt, man kann sich vorstellen, man hat eine große Telefonanlage, wie wir auch hier eine haben, die ist zwar nicht in Erlang programmiert, und da sind die Vorgaben eindeutig so, Telefongespräche dürfen nicht abbrechen, das heißt, man muss irgendwie ausfallsicher sein, und man braucht eine Fehlertoleranz. Angenommen, ein Gespräch stürzt ab, dann will man nicht, dass alle Gespräche abstürzen, das wäre auch unsinnig. Dann kann es sein, man hat mehrere Telefonanlagen, aber ein Telefonsystem. Das heißt, es müsste verteilt sein. Das heißt, Erlang ist besonders gut, um verteilte Anwendungen zu schreiben. Seit 1998 ist das auch Open Source, auch wenn sich wahrscheinlich nicht viele Leute den kompletten Quellcode durchlesen, wie das so ist. So. Das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss, die Concurrency. Wer weiß denn, was Concurrency ist? So, okay, so die Hälfte. Also es geht darum, man hat irgendwelche Aufgaben, die möchten parallelisiert werden. Und um die zu parallelisieren, dürfen die natürlich nicht voneinander abhängen. Und üblicherweise nimmt man ein System entweder mit mehreren Threads oder mit mehreren Prozessen oder mehrere Rechner sogar oder ein Rechner mit mehreren Prozessoren, um diese Prozesse auch parallel laufen zu lassen. Und das bezeichnet man als Concurrency oder auch als Nebenläufigkeit. Was wir nun haben, ist eine prozessorientierte Programmiersprache. Man kann sich das so vorstellen wie eine sehr egoistische Programmiersprache. Ich habe erstmal meinen grundlegenden Kernel. Und auf diesem Kernel aufbauend ist eine Prozessverwaltung, wie man das auch beim Linux-Kernel kennt. Man hat einen Linux-Kernel, da hat man ganz viele Prozesse und die kommunizieren auch miteinander. Wir haben hier das Zitat genannt, "The world is parallel." Es geht darum, die Welt abzubilden. Und zwar in der Telekommunikation geht es darum, natürlich Telefongespräche abzubilden. Man kann auch andere Prozesse abbilden. Zum Beispiel nehmen wir mal irgendwie 2 Leute, dich und dich. Ihr wollt euch austauschen. Dann stellen wir uns vor, in Erlang wärt ihr Prozesse, du wärst ein Prozess, du wärst ein Prozess. So, und wenn du jetzt was von ihm möchtest, dann sagst du ihm das. So, ich hätte gerne deinen Kaffee, den du gerade trinkst. So, und dann sagst du, nee, der ist leer. Und sagst es wieder zurück. Genau das macht Erlang auch. Ganz viele Aufgaben sind als Prozesse abgebildet. Die Prozesse kommunizieren miteinander. So. Dann kann man sich vorstellen, auf diese Weise kann man alles abbilden. Man kann alles als Prozess abbilden. Prozess kann man sich vorstellen wie ein Thread oder wie ein Prozess im Betriebssystem. So. Wie geht das denn weiter hier?
Jetzt lass mich erstmal das Zoom.
Zoom?
Ja, machen. Sonst kommen wir da nicht zeitlich hin. Versteht man mich denn überhaupt? Ja? Also wir haben hier natürlich, wir wollen ja auch ein bisschen von der Praxis zeigen und es gibt mehrere Anwendungen in Erlang, die auch tatsächlich funktionieren, man glaubt es kaum. Und zwei davon sind eJBRD, das ist ein Java-Server, und Zung, das ist ein Benchmark-Tool, womit man eben unter anderem Java-Server benchmarken kann. Und ich habe jetzt hier einfach mal so ein ganz dummes Beispiel aufgesetzt, das ist überhaupt nicht unbedingt realitätsnah und da kriegen wir auch überhaupt gar kein Ergebnis, das wirklich irgendwie verwertbar ist, aber es soll euch zeigen. Hier ist ein Benchmark-Tool, das simuliert jetzt in der Zeit, die uns noch bleibt, weiß ich nicht, bis zu 30.000 User oder so, ist die Idee eigentlich. Und gucken wir mal, was passiert. Und ich starte das jetzt einfach mal. Und am Ende unseres Vortrags werden wir das nochmal auswerten und gucken, was passiert ist. Jetzt darfst du.
Du.
Also du wirst ja wieder hier rüber.
Hm?
Du wirst ja wieder hier rüber.
Nö. Also, um nochmal zu rekapitulieren, wir haben unsere Welt, die ist abgebildet in viele Prozesse. Jetzt kann es vorkommen, und es ist auch so beabsichtigt, dass ein Prozess stirbt, so auch wie im realen Leben, angenommen, jeder ist als Prozess abgebildet, Leute können sterben, das macht nichts, die denn als letzte Nachricht wird sozusagen noch ausgesendet, Herzversagen oder so. Und dann bekommt das jemand anderes mit und kann sagen, ach, starten wir den Prozess neu oder was auch immer. Denn alles passiert als Nachricht. Ja, hoffentlich klingelt mein Telefon gleich nicht. Ich werde ein paar sprachliche Besonderheiten von Erlang hervorheben. Zum einen, es ist eine sequentielle Sprache. Wer nicht mehr genau weiß, was sequentiell bedeutet, ein bisschen angedeutet, A, B, C sind einfach irgendwie Anweisungen oder Werte, die werden nacheinander ausgeführt. Das bedeutet sequenziell, das heißt, man kann einfach Anweisungen hintereinander schreiben, die werden nacheinander ausgeführt. Dann ist es eine funktionale Sprache. Das heißt, es ist so gedacht, dass man Funktionen ausführt. Wer Lisp kennt, kennt das. Irgendwie, man führt Funktionen aus.
Ja, also das bedeutet halt schon ziemlich viel. Eine funktionale Sprache ist halt nicht das, wie man üblicherweise programmiert, dass man nämlich imperativ einen Programmablauf hat mit Sprunganweisungen und so weiter, wo man sich beim Implementieren auf einen Status des Programms konzentriert. Und dann, es geht eigentlich nur darum, Funktionen auszuwerten. So wie es hier steht, A von B von C. Eine rein funktionale Sprache hat eben ein Paradigma, das nennt man... Das ist da, wie? Jetzt fehlt mir das Wort. Super. Was? Ja, ich will jetzt auf was anderes. Es hat keine Seiteneffekte zum Beispiel. Das kennt man halt in der imperativen Programmiersprache nicht. Eine Funktion macht normalerweise auch oft viel außerhalb und das gibt es zum Beispiel in der funktionalen Programmierung nicht. Und das ist gerade in Erlang zum Beispiel auch oft eine Sache, mit der man sich erst anfreunden muss.
Ja, zum Beispiel wird relativ viel Rekursion verwendet. Überhaupt sind Schleifen als Rekursion implementiert. Wenn ich mir genau weiß, was Rekursion ist, dann hat eine Funktion und ruft die Funktion selbst wieder auf.
So, das hat zum Beispiel auch den Effekt, dass eben Threads was anderes sind als die Prozesse bei Erlang. Darauf kommen wir später noch.
Ja. Also um nochmal darauf zurückzukommen, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Normalerweise stellen wir uns eine normale iterative Programmiersprache vor, wir rufen eine Funktion auf, was passiert? Es werden erstmal alle lokalen Variablen, die man hat, die werden irgendwo auf den Stack geschrieben, dann wird noch ein Return-Wert auf den Stack geschrieben, dann wird die neue Funktion ausgeführt. So, das fällt alles weg hier, es wird nur die neue Funktion ausgeführt. Dadurch kann man einfach immer wieder die Funktion rekursiv ausführen, ohne Nebeneffekte. Das heißt, der Speicher wird nicht gefüllt zum Beispiel. Single Assignment Variables. Das ist ein interessantes Konzept. Und zwar, es gibt Variablen. Das heißt, man kann zum Beispiel schreiben, a ist gleich 1. Danach könnte man schreiben, a ist gleich 2, aber das wäre ein Fehler. Man kann die nur einmal belegen. Und dadurch entstehen zum Beispiel keine Typenkonflikte. Also wenn man sich das genau überlegt, man braucht auch eigentlich nur Variablen, die man nur einmal belegen kann.
Das sind dann keine Variablen.
Also ja, eigentlich sind es statische sozusagen. IPC, Interprozesskommunikation. Es ist ja so, man hat mehrere Prozesse, wir reden miteinander und das ist so einfach implementiert, wie es da steht. Also man hat eine Prozess-ID, ich gehe mal hier hin, eine Prozess-ID, dann sendet man eine Nachricht, das ist das Symbol zum Senden, das ist die Nachricht, das kann irgendwas sein, irgendwie, zum Beispiel auch dieser String-Nachricht könnte es sein, wird einfach an diesen Prozess geschickt. So, der Prozess, der kann nun auf Nachrichten warten, es gibt so einen Receive-Loop, und wenn der eine Nachricht empfängt, dann guckt er nach, ja, ist das eine Nachricht, die mich interessiert, mit so einer Art Pattern-Matching. Und wenn es diese Nachricht, also wenn dieser Prozess diese Nachricht interessiert, dann passiert eben irgendwas. Und er sendet vielleicht eine Nachricht zurück oder er macht was oder wie auch immer. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. OTP. Viel Text.
Also gleich.
Ja?
Also die OTP, wenn man sich jetzt Erlang runterlädt, kommt halt die OTP mit. Das ist die Open Telekom Plattform. Erlang kommt halt nicht nur als reiner Shell-Interpreter oder sowas, sondern man hat von Haus aus eine große Sammlung von Bibliotheksklassen dabei, die einem beim Programmieren helfen. Da sind halt so die ganzen Standardsachen drinnen, die man braucht, von String-Manipulation eben über Listen-Manipulation, so klassische Sachen, die man bei allen funktionalen Sprachen braucht. Und so weiter, also auch fürs System und so weiter. Da gibt es vordefinierte Architekturmuster, wie zum Beispiel eben Gen-Server, das haben wir jetzt hier noch nicht so. Das sind Patterns quasi für ein Verhalten einer Applikation, die man implementieren möchte. Will ich jetzt einen Server implementieren, gebe ich ihm das Behavior eines Gen-Servers und habe damit eigentlich nur noch eine bestimmte API zu implementieren und der Server ist da. Dazu wolltest du jetzt, glaube ich, irgendwie was recht Spannendes mal anführen?
Ja, es ist sehr spannend. Also folgendermaßen. Ich stelle mir jetzt mal ein abstraktes Konzept vor. Und das Konzept lautet, ich habe eine Schleife, wie ich sie eben erwähnte, eine rekursiv immer sich selbst aufrufende Schleife, in der Nachrichten empfangen werden. Das heißt, ich beginne die Schleife, empfange eine Nachricht, beginne wieder die Schleife, empfange wieder eine Nachricht, beginne wieder die Schleife, empfange wieder die Nachricht. Immer so weiter. Und nach jedem Empfangen der Nachricht passiert irgendwas. Da könnte man sich nun vorstellen, zum Beispiel übergebe ich dieser Nachricht eine Funktion, die ausgeführt wird. Ein Funktionscode. Und das kann abstrahiert werden. Das wurde auch abstrahiert. Das ist Teil dieser OTP-Bibliothekssammlung. Zum Beispiel nennt sich das Gen-Server. Kann man also einen generellen Server schreiben, den kann man auch schon mal starten und der macht gar nichts. Der wartet nur darauf, dass er irgendetwas wird sozusagen. Zum Beispiel kann man ihm sagen, du wirst jetzt ein HTTP-Server oder du wirst ein Jabber-Server oder du wirst was weiß ich was für einen Server. Und wenn man genug von dem Server hat, dann sendet man wieder eine Nachricht hin und sagt, du bist jetzt wieder ein anderer Server. Das Ganze funktioniert während der Laufzeit. Das heißt, man startet erst sein Erlang-System, dann startet man diesen Gen-Server und dann startet man seine Server dynamisch, wie man möchte, kann man Code reinladen. Das ist total spannend, da werden wir vielleicht gleich noch was zeigen. Ja. So, hier steht noch was, integrierte Anwendungen wie Amnesia. Das ist eigentlich so ein 5-Stunden-Vortrag für sich. Amnesia ist eine verteilte Datenbank. Datenbanken kennt mit Sicherheit jeder, irgendwie SQL, Datenbank, MySQL oder so weiter. Und das ist eben noch eine weitere Datenbank, die genau zum Erlang-System passt. Die ist verteilt, die ist ausfallsicher, die kann man im Speicher und auf der Platte halten und so weiter. Die hat eine eigene Abfragesprache, die genau zu der Erlang-Syntax passt. Wenn man also Erlang programmieren kann, dann kann man auch gleichzeitig Media-Abfragen machen.
Was vielleicht ganz interessant ist, dass Amazon mit ihren Web-Services haben jetzt auch so einen Storage-Service und der basiert auf Erlang-Amnesia intern.
So sieht's aus, gerüchteweise.
Nein, nein, das ist kein Gerücht. Quatsch.
Ja, es gibt viele Debuggen-Deployment-Tools, wie es da unten in der letzten Zeile steht. Da kann ich auch mal das eine oder andere zeigen. B11, X11. Das ist einfach eine Ansammlung von Tools, die schon mitgeliefert werden, die das Entwickeln unglaublich vereinfachen. So, also ich kann mein Erlang-System starten. Das ist mein Erlang-System, da habe ich eine Shell, ist auch ein bisschen klein, ich stelle es mal ein bisschen größer. So, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier so eine Anwendung starten. Das ist eine der Anwendungen, die mitgeliefert werden. Das ist einfach ein Prozessmonitor, da sehen wir, wir haben einen Erlang-Node, nicht mehrere. Der hat einen Kernel, in dem Kernel gibt es Prozesse. So, jeder dieser Knoten ist ein Prozess und dann könnte man jetzt wunderschön debuggen, welche Nachrichten hin und her geschoben werden. Teilweise auch, wie die heißen, wenn sie Namen haben. Wenn sie keine Namen haben, dann sind da nur so Nummern, wie man sehen kann. Also das ist unglaublich schön zu debuggen. So eine ähnliche Anwendung gibt es auch noch für Media. Die muss ich jetzt nicht zeigen.
Ja. Mach mal wieder groß.
Ja, nun, jetzt zur Praxis. Was kann jetzt Erlang eigentlich, was andere Sprachen vielleicht nicht oder nicht so gut können? Da bin ich zum Beispiel drüber gestolpert. Ich sollte einen Load-Test für auch einen Java-Server schreiben, aber halt für ein bestimmtes Backend, das auf HTTP basiert, und ja, dann guckt man sich halt mal an. Ich muss jetzt meinetwegen als Vorgabe 20.000 Benutzer simulieren. Welches System nehme ich da? Dann habe ich halt angefangen irgendwie erstmal mit Perl und Java und so weiter, und da stellt man halt sehr schnell fest, dass schon allein, wenn ich jetzt das so abbilden möchte, weil das da naheliegend war und weil das auch anders relativ schwierig wäre, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte, aber dass diese Systeme gar nicht so viele Threads oder Prozesse erzeugen können. Und da haben wir jetzt mal ein Beispiel implementiert. Wir erzeugen mal ein paar Prozesse mit Python und gucken, wie lange das dauert. Und wir erzeugen mal ein paar Prozesse mit Erlang.
Ja, die Programme finden sich auch in den Proceedings und diesem PDF und so weiter. So, also zuerst zeige ich mal hier, das ist ein ganz einfaches Python-Skript, da sieht man auch nicht besonders viel, wenn man nicht Python programmiert. Man sieht sowieso nur die Hälfte, weil der Beamer das nicht ganz anzeigt. lass ich das einfach weg, ich führe es einfach aus. So, zum Beispiel starte ich mal 30 Prozesse in, also 30 Threads innerhalb eines Python-Prozesses. Die werden gestartet und wieder beendet. Dabei wird die Zeit gemessen, das dauert 0,566 Sekunden. Das ist jetzt schon schön schnell. Ich kann auch mal 300 Prozesse starten und wieder beenden, also in dem Fall Threads. Sehen wir, das dauert ein bisschen mehr als 5 Sekunden. Es gibt sicherlich Sprachen, die besser geeignet sind als Python, um nur Threads zu starten oder zu beenden.
Ruby zum Beispiel.
Das ist so. So, da sehen wir nochmal die Erlang-Konsole. Da starte ich nun sein Beispielprogramm. Das heißt, im Modul Processes, Funktion Max, werde ich jetzt 30 Prozesse starten und beenden. Dabei wird die Zeit gemessen. So, es ist so wenig, deswegen wird 0 angezeigt. Also 0 Echtzeit und 0 Prozesszeit. Nehme ich mal ein bisschen mehr, 300, da sieht man schon, es ist ein bisschen echte Zeit vergangen, aber Prozessorzeit gar nichts. So, nehme ich mal so 1000 Prozesse, da sieht man schon 10 Millisekunden, noch ein bisschen mehr, 10.000 Prozesse gestartet, beendet, dauert 50 Millisekunden, 100.000, da rechnet es schon ein bisschen, dauert 750 Millisekunden. Da sieht man, wie leichtgewichtig diese Prozesse überhaupt sind. Und was man auch noch sieht, das ist ganz interessant, ich kann das mal hervorheben an der Stelle, die reine Zeit des Rechnens war nun 750 Millisekunden. Tatsächlich hat es fast 2 Sekunden gedauert. Das liegt natürlich am Scheduler des Betriebssystems. Der Erlang-Prozess selbst hat nicht so viel Zeit bekommen.
Ja, was man jetzt eben daraus lernt oder sehen kann, ist, dass es scheinbar doch ein großer Vorteil ist, wenn man Prozesse nicht als Threads abbildet, sondern eben, wie Erlang das macht, als reine Prozesse, die es selber auch als System verwaltet. Was aber auch dazu kommt bei der Programmierung, dass man eben nicht über dieses Konzept der Threads geht, bei denen die Kommunikation eben über den Heap in irgendwelchen Logs und so weiter stattfindet, sondern das ist eben seiteneffektfrei über asynchrone Nachrichten unter den Prozessen. Dadurch hat man eben diese ganzen Probleme der Komplexität, die da reinkommt mit Deadlocks und so weiter nicht. Also man kann sich, muss man ja auch dazu sagen, bei Erlang auch blöd anstellen, aber dann ist man halt selber schuld. Aber wenn man halt bei Threads irgendwie ein paar Tausend hat, die unterschiedlichste Dinge machen und sich über Logs kommunizieren, hat man einfach ein Problem, was oft schwer zu lösen ist. Und ja, das ist eigentlich die Grundidee dahinter, warum man bei Erlang eine funktionale Syntax genommen hat, warum man eben die Prozesse nur Nachrichten austauschen lässt und warum man eben das System darauf optimiert hat, viele Prozesse haben zu können.
Ja, wenn man da zum Beispiel nochmal das Beispiel eben mit den Kaffeetassen anspricht, irgendwie, wir haben 2 Leute, der eine möchte was vom anderen wissen, dann gäbe es die Möglichkeit, ich greife auf das Gehirn des anderen zu und gucke nach, weiß der das? In der Zeit darf der natürlich nicht auch darauf zugreifen, dann braucht man wieder Locking-Mechanismen oder ich frage einfach nach, so, weißt du das? Er sagt ja.
Ja, das Problem zum Beispiel ist eben auch unter den Vorgaben, dass beim Locking, wenn jetzt ein Prozess, ein Thread, so eine Ressource in Beschlag hat und man geht eben davon aus, meinetwegen es passiert was Unvorhergesehenes, der Prozess stirbt, dann wird der Log nie mehr freigegeben und das kann eben hier nicht passieren, weil es eben keine Logs gibt. Es kann natürlich schon passieren, dass irgendein Prozess auf eine Nachricht von einem anderen wartet und wenn der tot ist, dann kommt die nie, aber dazu kann man dann Monitore bauen, die sicherstellen, dass eben Prozesse, die sterben, sofort wieder gestartet werden.
So, kann jetzt jeder erklären, was Prozesse sind? Das wird hinterher abgefragt.
Naja, es sind eben, ja.
Ja, gibt es da noch was?
In der Schule lernt man halt, oder an der Uni lernt man ja, dass Prozesse eben schwergewichtig sind und Threads leichtgewichtig. In Erlang ist es eben genau auf einmal das Verhältnis andersrum. Vor allem, wenn man Threads irgendwie auf Betriebssystemebene abbildet, dann werden die halt doch recht heavy, weil so ein Betriebssystem da draußen doch wieder einen echten Prozess macht und das halt recht teuer ist, den zu verwalten. Weitere Vorteile von Erlang sind eben die Skalierbarkeit durch die eingebaute Verteiltheit. Das heißt, man kann in Erlang mehrere Nodes aufsetzen und die können sich unterhalten. Und dieses sich untereinander unterhalten, das geht eben genauso einfach. Ach, das ist jetzt aber die Folie, ne? Das kommt ja nochmal alles einzeln, oder?
Ich rede und rede.
Genau. Also dieses Nachrichtenversenden, wie wir es schon kurz angedeutet haben mit den Ausrufezeichen, das geht halt zwischen unterschiedlichen Nodes, die eben auch im Netzwerk verteilt sind. Das heißt, in einem Cluster-System beispielsweise ganz genau so und ist halt jetzt kein Mehraufwand im eigentlichen Sinne. Das heißt, man kann verteilte Anwendungen schreiben, ohne sich irgendwie großen Kopf zu machen, müssen zum, wie jetzt zwischen den Nodes irgendwie kommuniziert wird. Und da gibt es eben dann zum Beispiel auch Tools wie eine Remote Shell, die Shell, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Mit der kann man sich ganz einfach an die unterschiedlichsten Nodes im Netzwerk andocken und dann auf denen dort arbeiten. Da wollten wir auch eigentlich vorführen, oder?
Oh, ja, wir können das auch vorführen. Man sieht dann wieder die, genau die Shell von eben.
Das muss ja laufen.
Wo ist das denn? Hier.
Ja. Also da gehen wir jetzt, sind wir remote mit der Shell angedockt an so einen Developer, eJabberD-Server. Der läuft schon die ganze Zeit. Das ist auch der, der gerade gebenchmarkt wird. Und ja, da können wir jetzt mal irgendwie...
Da könnte man zum Beispiel sehen, wo bin ich denn? Rufe ich eine Funktion auf, Erlang-Node, ah ja, hätte ich auch am Prompt gesehen, aber okay. Oder ich kann zum Beispiel den Status von dieser Media-Datenbank abfragen.
Das sieht jetzt gleich etwas kryptisch aus und so, aber wenn man mal ein bisschen damit gearbeitet hat, dann kommt man damit schon klar, dann weiß man, was da mit gemeint ist.
Also was man sieht, sind alles so Erlang-Strukturen.
Ja.
Ja, und es ist, als ob man tatsächlich an diesem Node
wäre. Was man jetzt eben, das kommt dann als nächstes, was man von dieser Shell aus eben auch machen kann, ist Hot Code Replacement. Das heißt, man kann einfach Module nachladen. Kannst du auch, ja. Nee. Im laufenden Betrieb kann man halt in Erlang den Quellcode austauschen. Das heißt, sobald eine Funktion wieder aufgerufen wird, wird stattdessen der neue Code ausgeführt und das gesamte System läuft aber weiter, wie es war. Das führt dann eben dazu, dass man eine Hochverfügbarkeit hat. Ericsson spricht von 99,999% Verfügbarkeit ihrer Systeme. Das heißt, die sind im Jahr bis zu 5 Minuten down. Das ist schon, glaube ich, ganz okay. Und ja, Fehlertoleranz ist eben so ein anderes Konzept in Erlang. Das heißt, haben wir aber schon ein paar Mal angesprochen, wenn jetzt ein Prozess sterben sollte, kann man dieses Sterben abfangen. Der wirft halt dann so eine Exception und die kann man auffangen und gucken, was man damit macht. Macht Java auch, aber wenn man sie nicht fängt, ist der Unterschied, dass Java zum Beispiel dann den schönen Null-Pointer-Exception oder sowas schmeißt und die Runtime ist beendet. Das macht Erlang eben zum Beispiel anders. Killer-Apps, schon erwähnt. eJabberD gibt es, das ist ein Java-Server, der eben im Gegensatz zu den meisten anderen Java-Servern auf dem Markt auch mit Hunderttausenden bis Millionen Usern zurechtkommt, weil man ihn eben clustern kann. Er arbeitet normalerweise eben auch mit dieser Amnesia-Datenbank, die auch clusterbar ist. Ja, ist eigentlich recht beliebt und so die größten Installationen, die es gibt, das ist Java.org, die haben umgestellt auf eJabberD. Und ganz bemerkenswert, glaube ich, ist noch Mixit in Südafrika. Die betreiben so einen handybasierten Dienst zum Chatten übers Handy. Der ist auf eJabberD aufgebaut und die geben an, sie haben so bis zu 5 Millionen gleichzeitige User auf ihrem System. Dann gibt es JAWS, zu dem kannst du vielleicht ein bisschen was sagen. Das ist ein,
ja, wie auch immer, es ist ein
Webserver, genau, auf Erlang, der eben auch clusterbar ist.
Ja, also es ist ein Webserver. Also es gibt nicht viel zu zeigen. Ich könnte zum Beispiel mal beliebige Anwendungen zeigen, die da drin programmiert ist. Und zwar zum Beispiel das hier, das ist so eine Webanwendung. Die basiert nur darauf, dass man irgendwie JSON-RPC macht. Man sieht jetzt nur das Frontend. So, und alles, was man hier holen kann, irgendwie User-Suche, zum Beispiel mich selbst kann ich suchen, dann sehe ich irgendwelche Details von mir und so. Das passiert über JAWS. Jetzt könnte ich auch den Code zeigen, das ging vielleicht zu weit. also wer sich dafür interessiert, ich bin oben am POC, das zeige ich gerne alles.
Es ist jedenfalls recht schick gemacht. Ja, und dann gibt es eben auch noch das ZUNG, das wir auch gerade am Laufen haben. Das ist eben ein Benchmark-Tool, das Web-Surfer benchmarken kann. Das kann Java-Surfer und Postgres-Surfer benchmarken. Da ist jetzt auch das Interessante, dass es sich quasi selber verteilt. Das heißt, man kann sagen, in der Config gibt man an, habe so und so viele Rechner mit so und so viel CPUs und JAWS sorgt dann von sich selbst aus dafür, dass auf den anderen Rechnern überall ZUNG-Instanzen gestartet werden. Und ja, wenn man jetzt gesagt hat, ich möchte meinetwegen 200.000 User simulieren, dann fängt es halt an, diese User auf die gesamten Rechner, die dort konfiguriert sind, gleichmäßig zu verteilen. Das ist schon recht mächtig. Ich glaube nicht, dass es irgendwo anders ein Java-Server-Benchmark-Tool gibt, das sowas könnte. Ich wüsste auch nicht, wie man das sonst schreiben sollte. Also, weil das ist wirklich, wenn man sich das anguckt, das sind, glaube ich, sind vielleicht 3 Megabyte, glaube ich, im Download. Und ja, schon recht mächtig, würde ich sagen. Da kann man halt dann User einloggen, verschiedene Szenarien, das kann man alles in so Config-Files angeben. Für einen HTTP-Server gibt es noch so einen Proxy-Server. Das heißt, man schaltet den dazwischen, klickt an, was man alles machen möchte und kann dann dieses Szenario immer wieder abspielen.
Ja, vielleicht zeigen wir einfach das Ergebnis von dem Benchmark.
Machen wir jetzt, genau. Passt wahrscheinlich gerade.
Also wir hatten ja am Anfang, zu Beginn des Vortrages, ein kleines Benchmark mit ZUNG gestartet.
In der Hoffnung, dass der jetzt korrekt gelaufen ist.
Ja. Da? Nein.
Doch, aber ich brauche ja eine zweite.
Da.
Ich will jetzt nicht belegen. Nee, geh doch mal zurück auf das andere. Nee, rutschen. Ja.
So.
Ja.
Ach so.
Anderes. Ach so. Der hat halt jetzt so ein Log-File-Directory, da muss man jetzt erstmal hier. Ein kleines Perl-Skript starten, was mir die Log-Files auswertet und da draußen HTML-Kram macht. Und jetzt bist du wieder, du musst jetzt in den Browser finden.
Noch eins weiter. Da, dieses blaue.
Das so?
Ja.
Ja. Ja, also hier sieht man jetzt, er ist jetzt gerade bei knapp 25.000 simultane Benutzer, die auf dem Server eingeloggt sind. Die Last ist bei 40%, wo ich jetzt eben dazu sagen muss, das ist sowohl der Benchmark ZUNG als auch der eJBD, die laufen auf demselben Server. Natürlich würde man das normalerweise so nicht machen. Die anderen Werte, glaube ich, interessieren jetzt nicht wirklich so, aber man sieht halt, dass man hier Last erzeugen kann, die schon, glaube ich, ganz beachtlich ist und ja, das Ding das auch aushält. Das heißt, wenn man jetzt, so aus unseren Erfahrungen haben wir schon es geschafft, mit 2 Benchmark-Servern einen eJBD auszulasten bei so 150.000 Usern gleichzeitig. Denke ich, ganz beachtlich. Und es geht halt jetzt mir darum, damit man sieht, dass man auch irgendwie wirkliche, vernünftige Software damit schreiben kann und nicht bloß im akademischen Bereich mal zeigen kann, wie schön man programmieren kann, sondern die Software leistet auch einiges. Darum ging es jetzt. Wie geht es jetzt umschalten?
Apfel L. Oder so.
Aber Shift-Apfel L, oder? Ne?
Das andere L.
Was? Ach, lieber auf F. Ja, unsere Kritik. Kritik an Erlang ist sicher, es kann nicht jeder funktionale Programmierung oder mag sie nicht. Das ist sicher auch ein Punkt, warum sich vielleicht Erlang nicht so leicht durchsetzt. Die Lernkurve ist doch relativ steil. Das heißt, wenn man jetzt das erste Mal dran sitzt, gerade bei so Scherzen wie Variablen nur einmal zuweisen können und so, da sitzt man doch lange da, bis man das mal so intus hat, dass man damit auch umgehen kann. Problem ist momentan auch noch, dass die Doku unter aller Sau ist, um es mal so zu nennen.
Es gibt Manpages, genau.
Wenn man damit umgehen kann und sich damit zurechtfindet, ist es gut. Aber wenn man jetzt natürlich keine Ahnung hat, wo man überhaupt was findet, in welchem Modul, steht man am Anfang recht dumm da. Es ist gerade dabei, sich eine Community auch zu organisieren, aber es ist eben noch nicht irgendwie eine klare Richtung zu erkennen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähnlich wie CPAN einen Versuch, verschiedenster Couleur irgendwo Software zu sammeln, Module zu sammeln, aber es ist jetzt für jemand, der sich dann das Thema einarbeitet, nicht immer ersichtlich, welche Repositories oder wie auch immer, welche Seite das mal angefangen hat, die aktuelle ist, und man landet dann leider oft irgendwo bei Dingen, die nicht mehr gepflegt werden und längst ganz woanders liegen, ist momentan ein bisschen unglücklich. Aber es tut sich einfach wahnsinnig viel und ja, muss man halt dranbleiben. Es gibt eine Mailingliste zu Erlang, auf der eben auch Erlang-Entwickler schreiben, und wenn man irgendwie ernsthaft daran interessiert ist, sollte man sich da auf jeden Fall einschreiben. Und das Ganze geht über www.erlang.org, dort gibt es eben auch die Software zum Runterladen und eine Community-Site, die wir eben nennen wollten, das ist Trap Exit, das habe ich mir jetzt noch nicht so angeguckt, aber ich weiß nicht, ob man dazu jetzt viele Worte verlieren muss. Es ist
man kann sich angucken.
Im Aufbau mehr oder weniger. Okay.
Gibt es Fragen? Gibt es Probleme?
Bitte nur mit Mikro fragen, sonst kriegen die Leute am anderen Ende der Leitung nichts mit.
Also ihr habt vorhin gesagt, dass Funktionen keine Nebeneffekte haben. Jetzt haben wir jede Menge I.O. gesehen, wir haben Datenbankabfragen gesehen und wir haben Webserver gesehen. Das sind alles Seiteneffekte. Wie sind die realisiert?
Ja, es ist ein bisschen trickreich gemacht. Also wenn man selbst Erlang programmiert, dann bekommt man nichts mit Logs und Seiteneffekten zu tun, denn aufgrund der Art und Weise, wie die Programmiersprache ist, eben funktional und sequenziell und so weiter, können keine Logs entstehen, auch keine Deadlogs. So, und da, wo sie entstehen könnten, das ist ein bisschen trickreich gekapselt in, naja, zum Beispiel in C-Modulen.
Nee, also
Im Wesentlichen?
Auf Amnesia greift man halt über Transaktionen zu. Das heißt, es ist ein transaktionsbasiertes System. Aber es ist klar, irgendwo bricht sich natürlich immer. Man kann keine hundertprozentig seiteneffektfreie Sprache schreiben. Das geht nicht, weil dann hast du ja keine Eingabe und Ausgabe, möchte man ja irgendwo schon haben. Sonst hat man nicht viel von dem System. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Die Konzepte sind natürlich ständig durchbrochen. Das ist auch vielleicht gerade der Unterschied zwischen Haskell und Erlang. Ja, das ist sequenziell, ist auch nicht unbedingt typisch funktional und es hat eben schon auch irgendwo Seiteneffekte. Nur verfolgt man erstmal dieses Konzept der seiteneffektfreien Programmierung. Ja. Aber klar, wenn du eine Datenbank da hast, die du auch von verschiedenen Prozessen aus gleichzeitig benutzt, dann hast du Seiteneffekte.
Ja,
beantwortet das die Frage oder ging das jetzt vielleicht?
Also andererseits, man geht zum Beispiel darauf, also man programmiert extra so, dass man möglichst seiteneffektfrei programmiert. Man kann auch so programmieren, dass man möglichst viele Seiteneffekte einbaut, wie das. Also die Sprache alleine macht es nicht. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten empfängt, da gibt es eine Schleife, die Nachrichten empfängt, da kann man ein Timeout einbauen, man muss es nicht. Wenn man es einbaut, dann kann man da eine Fehlerbehandlung hinzufügen, wenn nicht, dann halt nicht. Also es hängt natürlich auch vom Programmierer ab.
Ja, ich wüsste gerne, wie es mit Lambda bzw. mit Closures aussieht in der Sprache.
Ja, also die Frage lautete, Lambda-Funktionen, da es eine funktionale Programmiersprache ist, gibt es das und es wird ständig verwendet. Das heißt da nicht extra Lambda-Funktionen, das heißt nur Funktionen, alle Funktionen sind Lambda-Funktionen sozusagen.
Ja, das ist das Kernkonzept einer funktionalen Programmiersprache. In Erlang ist eine Funktion ein Datentyp, wie jeder andere auch. Und eben, du kannst Funktionen einfach auch als Parameter übergeben. Du kannst, hast natürlich Funktionen, die Funktionen zurückliefern. Ja, das ist eben Kernkonzept.
Ja, ich habe eine Frage zu dem Benchmark, eben, den wir gesehen haben mit Python. Es wurden da ja die Prozesse von Erlang mit den pthreads verglichen und die Frage ist, wie sinnhaft ist das? Habt ihr euch das mal mit Stackless Python probiert, was ja bekanntlich Continuations anbietet, die ähnlich zu den Prozessen von Erlang sind?
Nein, also das sollte ja gerade sein. Klar, also man sollte sich darüber auch Gedanken machen, dass es ein Unterschied ist zwischen eben pthreads und den Erlang-Prozessen. Das ist also, ja, gerade auch, also wir wollten jetzt damit nicht Python dissen oder so, sondern das sollte auch irgendwie zeigen, dass es verschiedene Konzepte eben auch gibt von Threads und die machen halt auch in verschiedenen Konstellationen Sinn oder auch nicht.
Beantwortet das die Frage?
Also zum Beispiel, um es noch zu erwähnen, es gibt ja auch gerade ein Projekt in Python, auch diese Prozesskommunikation wie unter Erlang abzubilden, oder?
Ja, ja. Das meinst du wahrscheinlich. Also es gibt auch die Möglichkeit, ähnlich wie in Erlang, die Prozesse abzubilden und Nachrichten hin und her zu schicken. Man könnte nun damit vergleichen, aber der Vergleich zielt darauf ab, die Konzepte zu vergleichen. Pthreads mit Erlang-Prozessen oder Threads, wie man sie eben in Nicht-Erlang hat, mit Prozessen. Also die Sinnhaftigkeit ist natürlich immer, also ich könnte jetzt auch sagen, warum haben wir das in Python gemacht und nicht unbedingt in Haskell oder in Perl oder wie auch immer. Es sollte nur zeigen, Threads, wie sie beispielsweise mit der libpthread zu realisieren sind, sind nicht so effizient realisierbar wie Erlang-Prozesse.
Also zum Beispiel habe ich ja erwähnt, Ruby hat ja auch ein ähnliches Konzept, das heißt, in Ruby ein Thread wird vom Interpreter selber oder von der Runtime selber verwaltet und die sind auch sehr viel schneller als eben pthreads in Python oder sonst wo. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt aufzeigt, kann man zum Beispiel mit Ruby auch wunderbar, was weiß ich, 10.000, 20.000 Prozesse starten, nur in dem Moment, wo die auch was machen sollen, ist es da dann auch wieder vorbei und in Erlang ist es kein Problem, die auch was machen zu lassen. Haben wir jetzt das Beispiel nicht unbedingt dabei, aber ja.
Ja, das Fazit daraus ist, die Prozesse sind tatsächlich die Stärke von Erlang.
Wie ist der Stand mit Standardisierung und Wartung von dem Compiler?
Das wird eigentlich alles momentan, ja, so, wie sagt man, Cathedral-mäßig von Ericsson selber weiterentwickelt. Das heißt, es gibt da eine Crew von Festangestellten, die das entwickeln, die gehen aber schon auch auf Anregungen aus der Community ein. Also es ist Open Source, aber es gibt jetzt keine freie Community. Es gibt momentan Planungen, eben sowas wie in Java, wie heißt das? Ja, genau, dieser Java Community Process oder so eben auch in Erlang zu etablieren, dass eben auch Strukturen geschaffen werden, wo man diskutieren kann, welche Veränderungen man gerne hätte, in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte, aber das ist eher im Aufbau. Also noch nicht.
Standardisierung der Sprache selbst?
Ich glaube, ich würde damit dazugehören. Also momentan macht das halt alles Ericsson.
So, weitere Fragen, Anmerkungen? Ist nicht zu fassen. Irgendwer lobt seine eigene Programmiersprache und es gibt keinen Riesenstreit. Nicht ein Saal voller Geeks, irgendwer sagt, Erlang ist cool. Und es bricht keine Schlägerei aus, ich glaube es überhaupt nicht. Eine Frage noch, also es gibt im Augenblick in der Tat nur die eine Implementierung von Erlang, die von Ericsson kommt.
So sieht das aus.
Ja, dann würde ich sagen, danke.
Dann habe ich selbst natürlich auch noch eine Frage an das Publikum. Wer würde denn jetzt eher Erlang ansehen als vor dem Vortrag? Ja.
Also trotzdem vielen Dank unseren Referenten. Mal einen kleinen Applaus.